Wunderbar. Wenn du kannst es auch ruhig noch ein bisschen weiter weghalten oder wegmachen, dann
Weiß
ist es
nicht, so wie
so.
es
Ja,
für
du
euch.
sprichst ja so normal, ne?
Ja, so, das ist so meine normale Sprechstimme, denke ich.
Dann würde ich dich bitten, mir ganz kurz, weil ich das nicht recherchieren konnte, jetzt bin ich Ökologe,
Ja,
oder?
genau, ja. Ich habe Ökologie studiert, bin jetzt auch wieder im Umweltbereich tätig und war lange Zeit im Sozialbereich tätig. Ja, bin über den Zivildienst hineingekommen. Also ich habe drei verschiedene Arbeiten sozusagen gemacht, aber hauptsächlich publizistisch unterwegs und in verschiedenen politischen Bewegungen, also bei ATTAC beispielsweise. Ja.
Ich muss es noch einmal korrigieren. Du hast doch eine sehr gute Stimme. Du sprichst wahrscheinlich viel öffentlich, oder? Kann das sein?
Eigentlich nicht, aber jetzt bemühe
Nee?
ich mich gerade. Aber in letzter Zeit sind mehr Vorträge.
Also du kannst ruhig, du brauchst gar nicht in Richtung Mikro gucken,
Okay.
weil dann so geht es ein bisschen vorbei und
Okay.
sonst
Ja, na,
rauscht es ein bisschen.
richt das nur so ein, wie es am besten ist.
Also was mich interessieren würde, ist, wie du auf die Idee gekommen bist, wer das eigentlich ist. Minchi Lee ist ja richtig gesprochen.
Ja, genau.
Ich bin auch sinologisch nicht so
Nein,
bewandert, aber.
ich überhaupt nicht. Das habe ich erst erfahren durch einen Kollegen, einen Umweltökonom, der Minchi Lee eben kennengelernt hat auf Konferenzen. Und der hat meine ursprüngliche Vermutung, man spricht ihn Minky Lee aus, korrigiert.
Okay,
Er
sehr
hat ihn
gut.
schon öfters also getroffen.
Und der hat dich auch auf ihn aufmerksam gemacht, oder?
Nein, eigentlich nicht. Es ist so, dass wir zu dritt ein Buch geschrieben haben, Die Grenzen des Kapitalismus, wie wir am Wachstum scheitern. 2008 erschienen und Christian Lauck und Konstantin Kulterer sind die Co-Autoren. Christian Lauck, der hat beim Googlen einfach gesehen, dass es hier einen Autor gibt, der ganz ähnliche Thesen vertritt wie wir in diesem Buch. Nämlich, dass der Kapitalismus wesentlich auch durch ökologische Beschränkungen an gewisse unüberwindbare Schranken stößt. Und dann haben wir uns den Artikel durchgelesen, den es vom Lee im Netz gibt zu diesem Thema. Und da war das Buch dann angekündigt, damals noch gar nicht erschienen. Im Sommer 2008, im November ist es dann herausgekommen bei Pluto Press. Das haben wir uns gleich gekauft. Und also ich finde den Autor sehr spannend. Aber das war ein reiner Zufall.
Ist er Ökonom
Er ist
oder
Ökonom und das
welcher
merkt man.
Jahrgang ist das eigentlich so?
Welcher Jahrgang, weiß ich nicht. Ein bisschen älter als ich, das heißt, er wird schon 40 sein, ein bisschen über 40, schätze ich mal. Und ja, so ist in der Lage. Naja, man merkt auch, dass er Ökonom ist. Er selbst hat mir ja geschrieben, er ist nur an einer einzigen Frage interessiert, nämlich an der, den Kapitalismus zu überwinden. Beschäftigt sich aber eben in seinen Publikationen in letzter Zeit recht intensiv mit ökologischen Fragen, hat dazu auch einiges geschrieben. In linken Fach- und Theoriezeitschriften, also in der Linken ist es ja nicht so, wie soll man sagen, keine Tradition leider, sich mit ökologischen Fragen zu befassen. Also die ökologische Bewegung war zwar immer sehr linksorientiert oder links beeinflusst, aber doch eigentlich ein sehr separater Zweig, sage ich mal, dieser alternativen Bewegungen und diese eher, wie soll man sagen, politisch-ökonomisch interessierte Linke hat sich eigentlich mit ökologischen Fragen wenig befasst und da ist der Minchi Lee eigentlich eine Ausnahme. Der kommt eigentlich wirklich aus der Hardcore-Ökonomie im schlimmsten Sinn, weil er in Beijing im Prinzip an einer ganz klar neoliberal orientierten Universität Ökonomie studiert hat. Er schreibt da also im Vorwort auch zu seinem Buch. Und war eigentlich auch ideologisch völlig auf der anderen Seite, also neoliberal orientiert. Und wenn man das Buch liest, merkt man im Prinzip so einen ökonomischen Zugang, sage ich einmal, in dem Sinn, das ist kein Nachteil, in dem Sinn, wie er an Fragen herangeht. Also er ist sehr quantitativ orientiert und ja auch sehr empirisch orientiert und baut seine Argumentation, sage ich mal, sehr, sehr geradlinig auf.
Aber kalkuliert er in dieser Perspektivenentwicklung, die er da betreibt, auch Entwicklungen ein, die im ökologischen stattfinden, also in der Energieversorgung, dezentralisierte Energieversorgung oder so? Hat er diese Perspektive oder findet die gar nicht statt, sondern sieht er nur den, sagen wir mal, chinesischen Apparat, der so gigantische Apparate wie Staudämme oder sowas baut und ökologische Katastrophen lanciert oder sowas? Also geht er von den Verhältnissen in China aus oder sagt er, das ist auch variabel, könnte verändert werden oder wird aber gar nicht?
Er geht wenig auf Perspektiven ein. Das ist eigentlich nicht wirklich das Thema seines Buches. Das heißt ja auf Englisch The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy, übersetzt der Niedergang Chinas und der der Aufstieg Chinas natürlich umgekehrt und der Niedergang der kapitalistischen Weltökonomie. Und er schreibt aber selbst im Vorwort, dass sein Buch eigentlich eher vom zweiten Teil des Titels handelt, also vom Niedergang der kapitalistischen Weltwirtschaft. Er nimmt eher so die Hoffnungen, die in China gesetzt werden, die Weltwirtschaft sozusagen auf eine neue Phase des Wachstums zu katapultieren. Diese Hoffnung nimmt er eigentlich auf als Ansatzpunkt für seine These, dass eigentlich das Gegenteil eintreten wird. Durch diesen relativen Aufstieg Chinas verschärfen sich verschiedene ökonomische, politische, ökologische Probleme, die er für das kapitalistische Weltsystem diagnostiziert. Und die Perspektive kommt etwas kurz bei ihm, auch bleibt relativ vage, muss man sagen. Er geht also auch nicht wirklich auf Strukturen, beispielsweise der Energieversorgung oder auf konkrete Umweltprobleme in China ein. Er referiert das eher kursorisch, einige Studien, die es dazu gibt, und weist darauf hin, dass die Umweltprobleme in China dramatisch zunehmen. Dabei bleibt allerdings auch dieser Aspekt.
Entschuldige, ich will dich nicht ablenken. Ich will nur, dass er wegfährt und dann ist gut.
Ja. Kannst du das verwenden, oder?
Ja, es könnte eventuell schwierig werden.
Wissen wir nicht. Na, ich wiederhole das nochmal. Also die, ja, also die Perspektiven bleiben bei ihm eher vage und er geht auch nicht konkret auf die Strukturen der Energieversorgung beispielsweise in China ein. Er referiert einige Studien, die es gibt zu Umweltproblemen, die in China enorm zunehmen. Aber wie gesagt, Perspektive oder Fokus Energieversorgung in China ist eigentlich nicht sein Ding in dem Buch.
Was ich interessant fand, ist, dass das sozusagen schon unter Mao angefangen hat, eine bestimmte Entwicklung, die er beschreibt, ja, die heute greift. Kannst du das vielleicht mal, ist natürlich schwierig kurz und so, dass das allgemein verständlich ist, beschreiben, was man für einen historischen Blick darauf haben muss, wenn man heute sagt, weil die meisten Leute einfach nur sehen, okay, es kommen wahnsinnig viele Waren aus China, dort wird irrsinnig billig produziert auf dem Rücken von vielen Menschen, die dann, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, mal kurz wieder aufs Land geschickt werden. Und das beeinflusst unseren Markt komplett und zerrüttet ihn eigentlich. Aber das ist erstmal egal, Hauptsache der Hafen von Neapel funktioniert, ja, oder so. Aber das sozusagen, wo das bereits schon angefangen hat, so eine Entwicklung zu nehmen, die heute eine bestimmte Stufe erreicht hat, die, wenn man sie weiterdenkt, dann einen unvermeidlichen GAU verursacht. Ich trinke den gerne auch nochmal. Er möchte sicher was trinken. Ich trinke noch einen, so einen kleinen Kaffee, bitte.
Eine, welche?
Das war das, was ich da gehabt habe.
Ja, ja, welche Kaffee wollen Sie?
Kleiner Brauner oder so, ne?
Ist das Melange, Leiche.
Ja, Leiche, Melange. Oh mein Gott, der ist drauf.
Oh. Und er hat auch noch gar nichts.
Den kriegst du. Das ist gut, ey. Die haben mich sowieso schon so angeguckt wie so ein Außerirdischen. Ich bin jetzt nach 10 Stunden Autofahrt mit Unterbrechung in München und Filmaufnahme, das ist so eine biografische Doku. Aber
Wahnsinn.
Das
ist okay. Etwas. Ich kenne solche Tage, ja.
Okay, lass uns versuchen,
den Faden nicht zu verlieren.
Gut, das ist eine gute Idee.
Das ist
toll.
So. Vielleicht sollte ich mitschreiben. Dafür habe ich die Zettel noch hier.
So,
also von wegen Vorlauf.
Ja, genau.
Vorlauf, also zum Aufstieg Chinas quasi. Ja, also Min Chi Li streift auch diesen Aspekt seines Themas eher kursorisch. Das Buch ist auch relativ schmal für die Vielfalt an Themen, die er da zusammenführt und bündelt eigentlich zu einer Aussage. Im Prinzip würde ich sagen, er nennt es nicht so, ist China Beispiel einer nachholenden Modernisierung, das heißt der Versuch, kapitalistische Entwicklung zu vollziehen, ohne die extremen Missstände und Verarmungs- und Verelendungsphänomene, die aus der kapitalistischen Entwicklung in Europa bekannt waren, zu wiederholen. Das ist vielleicht nicht unbedingt seine Ansicht, würde ich aber so interpretieren. Er selbst legt den Schwerpunkt sehr stark eigentlich auf den sozialistischen Charakter. Er problematisiert also Sozialismus in dem Sinn überhaupt nicht, bezeichnet sich selbst als ganz klar als sogar Maoisten. Wie auch immer, also er betont diesen sozialistischen Charakter der Entwicklung, womit er wesentlich meint, dass wir, explizit sagt sich, die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse in China, die allerdings überhaupt nur einen relativ kleinen Anteil lange Zeit eingenommen hat der Gesamtbevölkerung, dass sich dieser Lebensstandard dramatisch gebessert hat im Verlauf vor allem der maoistischen Ära. Und da betont er eigentlich die Rolle von dezentralen Strukturen, vor allem in der Gesundheitsversorgung, also diese Barfußärzte, auf die Mao großes Schwergewicht gelegt hat, wo er gesagt hat, zumindest referiert Li das so, es ist viel wichtiger, die häufigen Krankheiten wirksam zu behandeln, in den Griff zu bekommen, als sozusagen eine Spitzenmedizin aufzubauen, die extrem viele Ressourcen verschlingt und sozusagen auch nur für einen eingeschränkten Teil von Leiden sozusagen wichtig ist. Andererseits Alphabetisierung, also da ist auch klar nachweisbar, was er auch tut anhand von entsprechenden Statistiken, dass die Alphabetisierung sehr rasch vorangeschritten ist und das Alphabetisierungsniveau, überhaupt das Ausbildungsniveau sehr hoch ist in China. Und das dürfte auch ein sehr wichtiger Faktor sein, neben relativ billigen Löhnen, das ist sicher unstrittig, aber zusätzlich, weil die Löhne sind an vielen Orten der Welt billig.
Später bei mir, nicht bei Kollegen mehr. Dankeschön.
Ja, mache ich dann. Bis für ihn.
Dankeschön.
Um nochmal einen Anschluss zu finden, was du wahrscheinlich irgendwie zusammenschneidest oder auch nicht.
Ja, klar.
Jedenfalls, also nicht nur billige Löhne sind ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas in seiner Sicht, sondern wesentlich auch das relativ hohe Ausbildungsniveau und die, man könnte neoliberal sagen, die hohen Selbststeuerungsfähigkeiten eigentlich der chinesischen Arbeiterinnen und Arbeiter. Das sieht ein, sage ich mal, Kollege von Min Chi Li ähnlich, der theoretisch für ihn auch sehr wichtig ist als Ausgangspunkt, Giovanni Arrighi, ein Italiener, der in New York unterrichtet an der Universität, Soziologe, soweit ich mich erinnere. Und Arrighi hatte auch ein Buch geschrieben über China, Adam Smith in Beijing. Und da betont er sozusagen eher das, was man wieder neoliberal als Humankapitalqualität beschreiben könnte. Das heißt tatsächlich die Selbstmanagementfähigkeiten der Menschen dort. Man kann das sogar quantitativ dingfest machen, wenn man sich anschaut, das Verhältnis zwischen Management, Zahl der Manager und Zahl der Angestellten bzw. Arbeiterinnen. Also dort gibt es extrem wenig Aufsichtspersonal im Verhältnis zu den angestellten Arbeiterinnen, wenn man das in Relation setzt zu den USA. Also Ausbildungsniveau ist ein wichtiger Faktor auch für Li. Und was er nur kursorisch erwähnt, aber es, denke ich, sicher eine große Rolle gespielt hat, war der langfristige Aufbau von Infrastrukturen in China, die Mao betrieben hat und wo sich sozusagen die Erfolge oder die positiven Wirkungen naturgemäß bei solchen groß angelegten Strukturen erst nach 10, 20, 30 Jahren zeigen.
Also gibt es jetzt in diesem Ausbildungsniveau irgendwie so einen Beschleunigungsfaktor, dass man das sozusagen ausnutzt in stärkerer Weise sozusagen, was man dann Ausbeutung nennen kann, dass man sagt, okay, wir haben so schöne autoritäre Strukturen angelegt. Man könnte ja auch sagen, das ist nicht nur ein Ausbildungsniveau, was sehr hoch ist, sondern es ist auch, hat auch was mit Disziplin zu tun und mit Zwangsmechanismen, die hervorragend steuerbar sind. Also man kann es Selbststeuerung nennen, man könnte es aber auch Fremdsteuerung nennen, die dann sozusagen aufgrund der autoritären Strukturen Selbststeuerungscharakter erlangen. Ja? Also sozusagen, wo ist dieses System, wo kann man das ausreizen oder wird das ausgereizt, wird das strategisch ausgereizt oder ist das einfach nur ein Profit, der bei Mao angelegt worden ist und man kann das heute wunderbar, die Früchte trägt es heute? Oder?
Mhm. Ja, deine Frage zielt in eine bestimmte Richtung. Ich merke das schon. Ja, also Min Chi Li geht da wenig darauf ein. Ich selbst kann das auch nicht beurteilen. Wie gesagt, also ein Kollege von Li betont ebenfalls die Rolle der Ausbildung und vor allem er hebt weniger diesen Aspekt von Disziplinierung hervor, die dann sozusagen in Selbststeuerung umschlagen kann. Ein wesentliches Moment des Neoliberalismus ja auch bei uns, also wo wir sozusagen die Außensteuerung gar nicht mehr wahrnehmen und sie uns so verhalten, wie das System es verlangt und das als eigenen Willen empfinden. Aber das, ich denke, die Lage wird in China sehr verschieden sein, aber genaueres kann ich dazu nicht sagen.
Ist ja auch eine völlig andere Mentalität, sage ich mal. Ja? Also man kann das wahrscheinlich nicht eins zu eins übertragen, ja? Aber interessant wäre eben schon, wie sich die Verhältnisse sozusagen verschieben, wenn jetzt der Kapitalismus, so wie er das beschreibt, also sowohl was Ressourcen an Bedarf anbelangt etc., so an massive Grenzen stößt. Ja? Also das würde ich dich bitten, nochmal versuchen zu beschreiben, was ein sehr schönes Bild ist, was er da, glaube ich, benutzt hat, was du referiert hast, dieses, nicht, das ist kein Schichtenmodell gewesen, wie hieß das nochmal?
Drei-Ebenen-Modell.
Ja, genau.
Oder Drei-Schichten-Modell,
ja,
habe ich schon genannt. Ja.
Ja.
Bei Li stehen eigentlich immer strukturelle Aspekte im Vordergrund. Er geht eben aus von der Weltsystemtheorie, die verbunden ist mit den Namen Giovanni Arrighi und Immanuel Wallerstein. Und deshalb spielen hier Fragen der Mentalität eigentlich nicht so eine große Rolle, bei Li überhaupt nicht, bei Arrighi eher. Er analysiert eigentlich die Entwicklung des Kapitalismus sehr strukturalistisch, das heißt, Da gibt es eine bestimmte Bewegungsgesetzlichkeit des Kapitals, also eine ganz bestimmte Dynamik mit bestimmten Tendenzen. Und diese Tendenzen führen dieser Theorie gemäß früher oder später an Grenzen, die eigentlich nicht mehr innerhalb des Systems überwunden werden können. Und es kommt dann zu einer Phase, die eigentlich zur Desintegration des kapitalistischen Weltsystems führen muss. So zumindest die Sicht von Wallerstein. Gibt es auch unterschiedliche Ansichten innerhalb dieser Debatten. Und bei Lee ist also der Gedanke sehr wesentlich, dass China eigentlich so einen strategischen Ort innerhalb der Struktur des Weltsystems einnimmt. Und dieser strategische Ort ist die Semiperipherie. Also bei Wallerstein, der diese These formuliert hat, gibt es die Unterscheidung zwischen dem Zentrum oder den Zentren der Kapitalakkumulation, der Peripherie, sozusagen der ökonomisch und politisch am schlechtesten gestellten Regionen und Bevölkerungsschichten, und der Semiperipherie. Die Semiperipherie ist strategisch in diesem Drei-Schichten-Modell von Herrschaft quasi deshalb so ausschlaggebend, weil sie Stabilität erzeugen kann. Der Gedanke ist der, dass die Semiperipherie sowohl ausgebeutet ist als auch selbst ausbeutet, das heißt von dieser Mittelstellung auch profitiert. Die Gefahr für das System besteht nämlich darin, dass sozusagen die Mehrheit der Ausgebeuteten dieser These gemäß es eigentlich leicht haben würden, Herrschaft zu untergraben oder auch zu stürzen, also die Vorherrschaft der Zentren zu beeinträchtigen, würden sie sozusagen vereint ihrer Interessenslage gemäß vorgehen oder sich politisch organisieren. Die Existenz dieser Spaltung innerhalb der, das nennen wir es mal ganz vulgär, der Ausgebeuteten in Semiperipherie und Peripherie verhindert das. Denn da gibt es sozusagen eine mehr oder weniger breite Mittelschicht, etwa wenn man sich die Arbeiterklasse ansieht, oder bezogen auf die Staatenwelt eine relativ breite Semiperipherie, die eben so eine vereinte Rebellion der schlechter Gestellten verhindert, weil die haben sozusagen auch einiges zu verlieren.
Überträgt er dieses System auch innerhalb auf China selbst oder nur global?
Naja, im Prinzip.
Entschuldige, ich muss nochmal korrigieren. Ploppt unglaublich, das Teil ist so ein empfindliches Mikro, was sie mir da gegeben haben.
Das heißt, ich muss ein bisschen.
Ja, du bist gut drauf. Ich habe es jetzt schon ein bisschen runtergenommen, aber ist okay.
Ja. Von den Vorträgen bin ich es immer gewohnt, lauter zu sprechen.
Ja, das glaube ich. Das hört können sich auch so an. Du redest auch nämlich schnell und so, ist nicht schlimm, aber
okay, ja.
Versuche, wenn es geht,
bisschen etwas langsamer
zu sprechen.
Mhm. Kein Problem.
Genau.
Ja, also die Frage ist auch dahin gegangen, ob dieses Drei-Schichten-Modell von Herrschaft jetzt sich nur auf die Staatenwelt beziehen lässt oder auch auf die Schichtung der Bevölkerung innerhalb eines kapitalistischen Staates oder einer kapitalistischen Region. Bei Wallerstein ist das ganz klar so. Das heißt, das, was früher bezeichnet worden ist als Arbeiteraristokratie, ich finde diese traditionellen Begriffe aus dem Arbeiterbewegungsmarxismus manchmal recht treffend. Das heißt, einer relativ bevorteilten Schicht, also oberen Angestelltenschicht der Arbeiterklasse, die dann auch relativ gut zu instrumentalisieren ist, um Arbeitskräfte zu disziplinieren. Also diese Sichtweise greift Wallerstein im Prinzip auf, und das, was eben für die Semiperipherie mit Bezug auf das Staatensystem gilt, gilt auch für die Schichtung innerhalb der Lohnabhängigen. Das heißt, diese sogenannte Mittelschicht oder die eben oberen Angestellten, die üben da auch eine sehr wesentliche disziplinierende Funktion aus. Der Begriff, der von Lee verwendet wird, ist der der Loyalitätsrente. Das heißt, die Semiperipherie oder bezogen auf eine Bevölkerung, diese Mittelschicht, also die besser gestellten Arbeiterinnen und Arbeiter, bekommen mehr bezahlt im Austausch für Loyalität mit dem Management, mit den Befehlsstellen quasi. Das lässt sich also auch.
Das ist das Bündelglied sozusagen, das dieses stabil hält.
Das ist der Grundgedanke.
Wo erodiert das? Also wo ist das gefährdet? Nicht an dieser Stelle, nicht an dieser Stelle der, wie nennst du sie, aristokratischen.
Die Arbeiteraristokratie, das ist ein alter Begriff. Ich finde ihn recht interessant, weil er das bildhaft zum Ausdruck bringt, was gemeint ist. Das ist aber trotzdem eben dieser strategische Ort, wo Herrschaft gesichert oder eben untergraben werden kann oder untergraben wird. Und im Fall von China, wovon ja das Buch von Lee wesentlich handelt, ist der Gedanke der, dass Chinas Aufstieg in diese, wie er das nennt, Wohlstands-Semiperipherie, man kann natürlich unendliche Differenzierungen dann einführen innerhalb dieser groben drei Kategorien, also Zentrum, Semiperipherie, Peripherie. Der Aufstieg Chinas in diese Wohlstands-Semiperipherie würde bedeuten, nach Lee, dass sozusagen sehr viel mehr des wirtschaftlichen Überschusses, der global produziert wird, wesentlich auch auf dem Rücken der Peripherie, verteilt werden muss, um die Semiperipherie bei Laune zu halten, um es einmal plakativ zu formulieren. Das bedeutet aber, dass der Druck einerseits auf die Peripherie steigt und andererseits das Zentrum immer mehr von dem Überschuss, das es konsumiert, abgeben muss an die Semiperipherie. Und das sozusagen, wenn man es wieder mit einem ökonomischen Terminus beschreiben, die Profitrate negativ beeinträchtigt. Wenn die Profitrate zurückgeht, das ist ein wesentlicher Gedanke bei Lee, dann kommt es zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und letzten Endes zu einer eigentlich nicht anders behebbaren Krise als durch einen Neuaufstieg der Profitrate, aber da sieht er einfach ökologische Grenzen wirksam werden.
Das ist zum Beispiel ganz konkret die Frage, wie meistert China diese ja, durch sich selbst auch verursachte Weltwirtschaftskrise? Ja? Also sozusagen, was passiert eigentlich, wenn man zum Beispiel so eine riesigen Retortenstadt wie Yangshan oder sowas plant, also 70 Kilometer von Shanghai entfernt, wo 1 Million Menschen mal eben so ad hoc leben sollen und was weiß ich, wie viele Millionen Container mit T-Shirts verschifft werden sollen. Das funktioniert plötzlich nicht mehr, weil die Absatzmärkte einbrechen. Wie schnell kann das gehen, sozusagen? Wo soll jetzt ein neuer Profit möglich werden eigentlich?
Na, also Lee hat das Buch ja vor dem Zeitpunkt veröffentlicht, als, denke ich, mehr oder weniger allen klar geworden ist, dass die Dimension dieser Krise eigentlich alles bisher Bekannte schlägt. Er selbst weist aber im Buch schon sehr deutlich darauf hin, dass dieser Entwicklungspfad des neoliberalen Kapitalismus unmöglich, also auch aus ökonomischen Gründen, aufrechterhalten werden kann. Im Prinzip hat sich eben so ein riesenhafter Defizitkreislauf gebildet gehabt zwischen China und den USA, wo im Prinzip die USA sich bei China verschuldet haben, um die Waren zu kaufen, die dort produziert worden sind, und das sozusagen ökonomisch war das unmöglich vorstellbar als ein dauerhafter Entwicklungspfad. Im Prinzip ist eine Krise im Kapitalismus immer eine Phase der Reinigung, unter Anführungszeichen, also durchaus in einem Sinn, wie das ein Ökonom einmal bezeichnet hat, der gar nichts gegen den Kapitalismus hatte. Der Josef Schumpeter hat von kreativer Zerstörung gesprochen. Das heißt, in diesem Idealtypus einer kapitalistischen Krise kommt es, so zynisch das klingen mag, aber es ist so, zu einer riesenhaften Vernichtung von Kapital, das nicht mehr verwertet, nicht mehr vermehrt werden kann. Diese Vernichtung von Kapital schafft aber erst die Voraussetzungen dafür, dass die überlebenden Kapitale wieder wachsen können. Das ist der Normalfall einer kapitalistischen Krise. Und daraus lässt sich schon ableiten, dass also ohne extremes Elend, eine Zunahme von Massenarmut, von Arbeitslosigkeit etc. Überhaupt kein Aufschwung denkbar ist innerhalb eines kapitalistischen Systems. Was allerdings hinzukommt, und das ist ja auch ein wesentliches Thema bei Lee, ist, dass selbst wenn so ein Aufschwung nach einer Krise entsprechender Kapitalzerstörung also möglich wäre, diese ökologischen Begrenzungen früher oder später wirksam werden beim Ressourcenverbrauch.
Kann man da vielleicht nochmal zwei Sätze zu sagen, wie konkret da sozusagen die Töpfe erschöpft sein werden, bevor sie sozusagen das Ziel bringen, was angeprallt wird?
Ein wesentlicher Punkt bei der Frage der Ressourcenverfügbarkeit sind die fossilen Energieträger, die also, wenn man den Primärenergieverbrauch weltweit anschaut, fast 80% desselben stellen. Also die erneuerbaren Energien sind praktisch bedeutungslos, wenn man in Rechnung stellt, dass ein Großteil der derzeit auf erneuerbarer Basis produzierten Energie in Biomasse besteht und hier vor allem Feuerholznutzung in der dritten Welt also den größten Brocken ausmacht, sicherlich nicht die Basis eines industriellen Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Gerade die Hoffnungsträger Windenergie, Solarenergie rangieren im Promilbereich bezogen auf den Primärenergieverbrauch weltweit gesehen.
Ist eine Explosion denkbar in der Entwicklung, dass man sagt, wie man das jetzt klar erkennt, ist ja schon lange klar erkannt worden, das ganz verschärft zu betreiben. Also ich meine, die Chinesen selber jetzt wollen ja auch, ne, irgendwie partizipieren an diesen neuen Erkenntnissen und auch ökologisch arbeiten und so, ja. Wenn man das auch erstmal noch auf die Metropolen beschränkt und den Rest Cadmium, der noch in der Erde rumschwabert, der bleibt natürlich auch noch für die Leute dort vorhanden, um sich zum Verrecken zu bringen. Aber so die Tendenz ist natürlich viel zu schwach da, ja. Also wenn du sagst, in Afrika zum Beispiel rangiert das im Promillebereich oder so, wie ist das denkbar, dass das sozusagen, wäre das eine Alternative, wenn das explosiv strategisch umgeändert würde, dass Energie sozusagen über diese Energieträger zu beschaffen wäre? Würde das diese Krise aufhalten können oder ist das ist das sozusagen eine Utopie, die gar nicht realisierbar wäre?
Der Punkt ist, wenn man sich die Verfügbarkeit der fossilen Ressourcen ansieht, dann ist anders als traditionell vermutet worden ist, also nicht der Punkt ihrer absoluten Erschöpfung ausschlaggebend, sondern der Punkt, ab dem die Förderrate nicht mehr gesteigert werden kann, sondern notwendig abnimmt. Und dieser Punkt ist wahrscheinlich beim Erdöl bereits erreicht. Wir sprechen hier von einem Phänomen, das man als Peak Oil bezeichnet. Und der wesentliche Punkt dabei ist, dass nach Erreichen dieses Gipfelpunkts der Weltölförderung so viel investiert werden kann, wie man will. Man bekommt nicht mehr Erdöl aus dem Boden heraus. Damit gekoppelt ist ein zweites Problem, dass man auch immer mehr Energie aufwenden muss, um dasselbe Quantum Energie, das im Erdöl gebunden ist, aus der Erde zu gewinnen. Das heißt, der Nettoenergieertrag sinkt. Das heißt, wir haben schon zwei Probleme, die nach Peak Oil sich kontinuierlich verschärfen. Da hilft überhaupt kein Gegensteuern, das ist eine geologische Situation, die da dahinter steckt als Ursache. Peak Oil wird von manchen Studien in einigen Jahren erwartet. Es gibt eine Studie der Energy Watch Group, eine unabhängige Vereinigung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland, die Peak Oil für 2006 sozusagen bereits prognostiziert hatte, also das wäre schon erreicht. Und das ist ein wesentlicher Punkt, denn auch bei Erdgas und bei Kohle werden solche Peak-Phänomene für den Zeitraum 2020, 2025 prognostiziert von verschiedenen Studien. Und jetzt kommen wir zu den Erneuerbaren. Da gibt es, das ist natürlich ein weites Feld der Debatte, aber eine wesentliche Begrenzung der Erneuerbaren springt ins Auge, wenn man sich überlegt, solange erneuerbare Energieträger nur einen völlig verschwindenden Anteil der Weltenergieversorgung decken, benötigen die notwendigerweise nicht erneuerbare Ressourcen, unter anderem die fossilen, um überhaupt einen Aufschwung erfahren zu können. Was passiert aber, wenn die fossilen Ressourcen bereits im Abnehmen begriffen sind und auf die gesamte Gesellschaft bezogen immer mehr Energie aufgewendet werden muss, immer mehr Lebenszeit auch, immer mehr Kapital eingesetzt werden muss, um dieselbe Menge Energie zu gewinnen? Das haben manche Ökonomen, also es gibt eine Forschergruppe, von der ich weiß, in Norditalien, die das auch schon modelliert haben, dieses Phänomen, das ich nennen würde, das Übergangsproblem. Im Extremfall werden die fossilen Ressourcen in der gewohnten Weise, also durch individualisierten Autoverkehr etc., vergeudet und es gibt einfach keine nicht erneuerbaren Ressourcen mehr, um erneuerbare Ressourcen im entsprechenden Ausmaß aufzubauen. Entsprechend hieße, damit die ein Konsumniveau ermöglichen, das dem heutigen zumindest annähernd entspricht. Im anderen Fall könnte man natürlich sagen, okay, dann bauen wir die erneuerbaren Energiesysteme jetzt rasend schnell aus. Die Sache ist allerdings nicht so einfach, denn wenn man nicht den richtigen Investitionspfad findet, also von Energieinvestitionen in Erneuerbare, kann es sein, dass man jetzt auf breitester Front erneuerbare Energiesysteme beginnt aufzubauen und stellt dann fest, man hat sozusagen nicht genug nicht erneuerbare Energie, um dann meinetwegen die Photovoltaik-Zellenfabriken alle in Schwung zu bringen und dort tatsächlich PV-Anlagen zu produzieren. Das ist also ein grundsätzliches Problem, das leider überhaupt nicht gesehen wird, aber auf jeden Fall eine wichtige Begrenzung darstellt. In China ist es so, dass die Kohle extrem wichtig ist. Die Kohle ist also sehr viel treibhauswirksamer als beispielsweise Erdgas oder auch Erdöl. Das ist also sehr problematisch, sehr problematisch, wenn China sozusagen weiter wirtschaftlich wachsen würde, was in der jetzigen Situation ohnehin nicht mehr sehr wahrscheinlich ist, dass es noch so einen großen Aufschwung geben wird, würde ich sagen. Aber also da gibt es sicher ein großes Problem. China ist interessanterweise extrem stark in der Produktion von Photovoltaikzellen. Allerdings liegt das auch darin begründet, dass Photovoltaik gar nicht so umweltfreundlich ist, wenn man die Produktion dieser Anlagen ansieht. Und in China sind die Umweltstandards ziemlich gering. Und das ist sozusagen auch ein Wettbewerbsvorteil vieler Branchen, die in China sozusagen halt die Umwelt verschmutzen können.
Was fällt da an?
Das ist eine Substanz, deren Namen ich vergessen habe, aber es ist in der Photovoltaikzellenproduktion ist es sozusagen nicht.
Oder so.
Ja, es ist ein toxischer Stoff, es ist glaube ich eine gewisse Substanz, die da anfällt. Ja. Ich kann da einen Link schicken, kannst nachschauen, was das ist. Da gibt's, ich kann dir einen Link schicken, also, da kannst du nachsehen.
Ja,
es gibt so einen.
Weil das ist auch interessant, sind die Chinesen das beschäftigen das extra massiv auch aus, wie sie alles massiv ausbauen.
Ja, die sind auch sehr stark in der PV-Zellenproduktion.
Ich frage mich, das ist ja überhaupt nicht systemisch gedacht irgendwie. Also ich habe den Eindruck, dass das, wenn man sagt, das fing bei Mao schon prima an und so, ja, die strukturell, ja, das hat sich rentiert, deshalb konnte sie so mächtig werden, diese Wirtschaft, ja, und so günstig produzieren und dem die anderen Märkte überfluten mit Produkten, die diese auch konsumfreudig abgenommen haben und so. Gleichzeitig freuen sich jetzt die deutschen Autobauer, die sich ja, also es gibt ja nur deutsche Autobauer, freuen sich diese auf diesen Automarkt, ja, wo du dich ja fragst, aber sind die eigentlich total bescheuert, haben die überhaupt noch nichts gelernt, ziehen irgendwie einen Porsche auf ein Hochhaus hoch und feiern das ab und klar ist das, wenn die da alle das Auto tatsächlich fahren, weil jetzt das liebste Kind des Chinesen auch das Auto ist, dann
inzwischen.
Das kollabiert, der Kollaps wird irgendwie mit. Wird überhaupt nicht wahrgenommen.
Ja.
Also die Potenzialität dieses Kollaps wird nicht wahrgenommen. So scheißegal. Ja.
Ja.
So wie die eben fröhlich auch im Smog da weiterarbeiten. Okay, es lässt sich vielleicht nicht so schnell abbauen, klar. Aber man kann natürlich nicht auf der einen Seite irgendwie wahnsinnig bauen, wie irre, wie blöde, ohne an eine Grünpflanze zu denken. Okay, und dann gleichzeitig erwartet man, also dass diese Tretmühle weiter funktioniert. Deshalb verstehe ich nicht so ganz. Ich habe über den chinesischen Präsidenten, der einen Artikel mal gelesen in der Süddeutschen oder so, da erschien es mir, als hätte der irgendwie einen Plan, ja. Also ich meine, das liegt natürlich nahe, das zu denken, und das kann er sicher auch leicht suggerieren, aber Fakt ist, dass ich mir das jetzt so im globalpolitischen, wirtschaftlichen nicht einleuchtet, wie er das schaukeln will. Auch intern, also in seinem Land selber, ja, wo ist das massiv Unruhe gefährdet, ja?
Ja, ich denke auch, dass auf China große Probleme zukommen werden. Also die soziale Unruhe nimmt bereits jetzt zu.
Kriegt man die, schon viel von mit, ne?
Also es gibt sogar offizielle Statistiken, wo schon vor einigen Jahren die Zunahme von sozialer Unruhe sogar veröffentlicht worden ist, also von einer Institution des chinesischen Staates aus. Übrigens haben Umweltproteste, also Proteste gegen Umweltverschmutzung oder auch gegen Enteignung, sehr stark zugenommen in China. Interessanterweise hat die chinesische Führung da gar keine Skrupel gehabt, solche Daten, die vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft sind für eine Regierung, zu publizieren. Ist auch öfters zitiert worden in Debatten über China. Das heißt, jetzt mit der kommenden Massenarbeitslosigkeit oder mit der bereits jetzt zunehmenden Arbeitslosigkeit in China, würde ich sagen, ist es völlig klar, dass es zu einer Zunahme von sozialen Konflikten kommt. Und ich denke, die kommunistische Partei in China wird große Probleme haben, sich im Sattel zu halten. Es ist ja auch immer eine Wachstumsrate von mehreren Prozent. Ich denke, also wenn ich jetzt recht erinnere, von 8% ist immer als untere Messlatte herangezogen worden, weil man gesagt hat, wenn die Wirtschaft nicht so stark wächst, dann wird die soziale Unruhe in China zu groß. Bei einem Einbruch der Produktion, so wie jetzt stattfindet, und bei eigentlich keiner absehbaren Perspektive von Aufschwung oder Erholung.
Aber es wird so komisch betrachtet, weil man sagt, naja, das ist noch die Wirtschaft, die noch wächst, ja. Also es wird ja mit diesem komischen Wachstum,
ja, inzwischen nicht mehr
produziert, jetzt nicht mehr, aber vor einer Woche vielleicht wurde doch gesagt, ja, die chinesische Wirtschaft wächst.
Man blickt dort immer hin.
So hin und sagt, Mensch, prima, die wachsen ja noch.
Ja, ja.
Aber das ist doch so eine Milchmädchenrechnung, ja, die kann auch gar nicht funktionieren. Ja,
ja, es ist irgendwie die Bornierung, die im kapitalistischen System eigentlich einen allgemeinen Charakter hat. Man nehme her einen einzelnen Betrieb, der schaut eben nur drauf, ob sein Profit passt oder nicht, ob sozusagen die Lebensgrundlagen zerstört werden oder selbst wenn seine eigene Produktionsgrundlage den Bach runtergeht, dann kann das einen Betrieb auch gar nicht interessieren, denn der steht in der Konkurrenz zu allen anderen Betrieben.
Ja, diese Bedürfnisproduktion, also das, was braucht der Mensch eigentlich, was der Kapitalismus aufgrund seiner systemimmanenten Schwachsinnigkeit irgendwie ausblendet seit anno dazumal, das nimmt ja so dramatisch sichtbare Formen an, dass man sich fragt, wieso nimmt das eigentlich keiner wahr? Also wo sind die Thinktanks? Gibt es da eigentlich welche? Ich will jetzt nicht sagen, also klar gibt es welche, ja, aber also wo lassen sich da nicht nur Perspektiven deklarieren, sondern auch tatsächlich umsetzen, ja? Also das scheint ja nicht zu funktionieren, wenn die sich da treffen im Politikerclub und sagen, ja, wir pumpen da jetzt noch ordentlich Kohle rein und so. Was jeder ein halbwegs denkender Mensch als eine Placebo-Geschichte empfinden muss.
Ja, es wird die Krise auch noch verschärfen, denn der Staat übernimmt jetzt Garantien beziehungsweise vergibt Kredite, die irgendwann zurückbezahlt werden müssen. Und in einem allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung, wo also diese, wie ich es genannt habe, Kapitalvernichtung überhaupt noch nicht zu einem Ende gekommen ist, ist nicht eigentlich überhaupt nicht zu sehen, wie diese staatlichen Rettungsversuche da irgendwas Gutes bewirken sollen. Im Gegenteil, mittlerweile drohen ja Staatsbankrotte am Horizont oder auch eine Hyperinflation. Also verschiedene Krisendimensionen, die eigentlich der Staat selbst jetzt auf den Plan ruft. Also man kann sagen, die ökonomische Krise ist jetzt auf den Staat verlagert worden und wird dann in eine politische Krise gewaltiger Dimensionen umschlagen. Also diese Absurdität der Entwicklung zeigt in meinen Augen, dass der Kapitalismus als System eigentlich überhaupt keine Perspektive mehr bietet. Gleichzeitig wird auf dramatische Weise sichtbar, dass wir uns überhaupt nichts anderes mehr vorstellen können. Zumindest die Mehrheit der Menschen klammert sich eigentlich umso heftiger an das, was man kennt. Den Arbeitsplatz, und sei der noch so öd oder sei die Produktion noch so schädlich, etwa in der Autoindustrie, aber Hauptsache der Arbeitsplatz bleibt erhalten. Es wird überhaupt nicht gefragt, ob die Produktion überhaupt einen Sinn hat oder was denn unsere Bedürfnisse wären. Da geht es ja nicht nur um Konsumgüter, sondern da geht es ja ganz wesentlich darum, was würde ich denn gern machen in meinem Leben. Also wir tun ja auch so, als würde unser Leben nur im Konsum bestehen und ich existiere als Mensch im Büro oder im Betrieb überhaupt nicht und beginne dann irgendwie aufzublühen, wenn ich die Werbung sehe und dann in den nächsten Supermarkt stürme. Dass wir sozusagen extrem viel Zeit bekanntlich im Betrieb, im Büro verbringen und dort nicht die Chance haben, mitzugestalten oder überhaupt zu entscheiden gemeinsam, was wir denn mit unserem Leben gemeinsam anfangen wollen, das kommt gar nicht mehr zu Bewusstsein. Also wir eigentlich im Prinzip kehren wir die Hälfte unseres Lebens, unseres Wachlebens unter den Tisch. Und das müssen wir eigentlich aufbrechen, denke ich.
Aber wie? Also gibt es da Möglichkeiten sozusagen, weil ich meine, wenn ich mir angucke, wenn meine Kinder, was die schon in was für eine Verblödungsmaschine die eingebaut werden, qua Schulausbildung oder durch das, dass sie zum Beispiel nicht mehr mitreden, meine Tochter nicht mehr mitreden kann, weil sie eben nicht Deutschland sucht den Superstar sieht. Also das ist eine, führt zu einer sozialen Ausgrenzung. Ja, das kann die vielleicht noch abfedern, weil man ihr das erklären kann oder sagen kann, oder sie das selber blöde findet oder so, glücklicherweise. Aber es macht sie sofort zu einem Außenseiter in einer echt mainstreamten Gesellschaft, die absolut Konsum ausgerichtet ist, ohne die Frage der konkreten sozialen Bedürfnisse etc. auch nur anzukratzen, ja, zu tangieren. Jetzt frage ich mich ernsthaft, wo ist da, also ich rückt jetzt ab von China, was eigentlich unser Fokus war, diese Probleme tauchen dort massiv ja jetzt auch auf, in den Großstädten etc. Wenn alles nur noch über das Pekuniäre definiert wird, sind die massiven Unruhen ganz klar. Gibt es bei Minxin Li irgendwie Perspektiven, die er entfaltet und wie sind die einzuschätzen? Oder?
Wie gesagt, bleibt er, was Perspektiven angeht, sehr vage. Sein Ausgangspunkt ist im Prinzip die Hoffnung vieler, dass China zu einer neuen wirtschaftlichen Prosperität führen wird und politische Stabilität für das Weltsystem generieren könnte. Und er versucht also diese Vorstellungen als Illusionen zu dechiffrieren.
Aber wenn diese, nochmal zurückzukehren zu diesem hohen kulturellen Bildungsgrad. So geht es mir, wenn ich auch mit Chinesen, die ich in Deutschland kenne, in Berlin kenne, zusammen bin, dann merke ich, gut, das sind jetzt auch Künstler vielleicht, wenn er jemand ein 3000 Jahre altes Instrument spielt, kann man davon ausgehen, dass der irgendwie eine Anbindung hat an seine kulturellen Wurzeln und einfach weiß, wo musikalische Strukturen geboren wurden, die bis zu Béla Bartók führen oder so. Ja, also ja, aber generell habe ich immer diesen Eindruck, dass da Potenzial viel stärker da ist, als sagen wir mal in diesem Wirtschaftswunder nach Kriegsdeutschland, das sich so vollgefressen hat, bis es jetzt irgendwie Abwrackprämien gibt oder so. Ja? So.
Minxin Li hat da wenig Hoffnungen, die sich spezifisch auf China richten. Es gibt andere Autoren, wie ich schon gesagt habe, einer seiner Lehrer, unter Anführungszeichen, steht glaube ich nicht im persönlichen Kontakt mit Giovanni Arrighi, der ist sehr China-optimistisch oder sehr China-euphorisch teilweise, führt weg eigentlich von der Argumentation von Minxin Li. Arrighi meint, dass in China im Prinzip kein reiner Kapitalismus existiert. Er argumentiert so, dass im Prinzip dieser Sündenfall des Kapitalismus, nämlich die großflächige Enteignung der unmittelbar Produzierenden, also der Bauern und Bäuerinnen, dass die in China erst begonnen wurde. Und solange diese Trennung der unmittelbar Produzierenden von ihren Produktionsmitteln, und das sind eben sehr, sehr, sehr viele Bauern, Bäuerinnen in China, nicht vollzogen ist, kann man nicht von reinem Kapitalismus sprechen. Gut, da ist ein bisschen was dran. Er projiziert aber, denke ich, etwas zu viel hinein in die Potenziale Chinas, eine ökologisch verträgliche, sozial verträgliche Produktionsweise weltweit sozusagen anzuführen. Mincelli ist da wesentlich skeptischer, würde ich meinen. Er weist tatsächlich auch auf die Grenzen der Entwicklung in China hin und auf die Instabilität, die auch China negativ oder ja, einfach betreffen wird. Und er, denke ich, hat eher die Perspektive, so kommt es in seinem Buch heraus, dass wir die großen ökologischen Katastrophen, wesentlich den Klimawandel, wahrscheinlich nicht mehr so eingrenzen können, wie es grundsätzlich möglich gewesen wäre, hätten wir rechtzeitig gehandelt. Das heißt, klingt deprimierend, er schreibt das allerdings sehr nüchtern, möglicherweise auf chinesische Mentalität zurückzuführen. Nein, ich sage das ironisch, ich weiß es nicht.
Das ist durchaus denkbar, ja.
Er schreibt auf alle Fälle sehr nüchtern einfach davon, dass wahrscheinlich diese ökologischen Beschränkungen sehr schmerzlich fühlbar werden, soziale Konflikte auch intensivieren werden und die wesentliche Aufgabe sozialistischer Regierungen, wie er sie nennt, ich wäre ja nicht so optimistisch, was jetzt staatliches Handeln angeht, aber diese sozialistischen Regierungen, die er prognostiziert für die Jahrhundertmitte, dass deren wesentliche Aufgabe darin besteht, diese Krisen im Prinzip zu parieren. Er verbindet das aber durchaus mit einer optimistischen Aussicht, dass er sagt, es kann durchaus sein oder es ist sehr gut vorstellbar, dass eigentlich die besten Potenziale des Menschen moralisch wie intellektuell in eigentlich so einer globalen Extremsituation mobilisiert werden und in einem geordneten Prozess quasi eine Abwicklung der kapitalistischen Wirtschaft stattfindet. Es ist ja auch sehr interessant, dass Mincelli eine Berechnung anstellt, die den üblichen Berechnungen des Wirtschaftswachstums betreffend diametral entgegensteht. Normalerweise ist man gewohnt, immer nach aufwärts zeigende Kurven zu sehen, also wenn man das Bruttoinlandsprodukt, dessen Wachstum in die Zukunft verlängert. Bei Mincelli gibt es also eine nach unten weisende Kurve und in seiner Berechnung, es ist ein relativ einfaches mathematisches Modell, das er zugrunde legt, in seiner Berechnung kommt es also zu einem Negativwachstum, also zu einer effektiven Schrumpfung der kapitalistischen Weltwirtschaft ab 2045. Ich denke, aus verschiedenen Gründen ist das als qualitative Aussage ziemlich wahrscheinlich. Und,
wie sieht das konkret aus? Was bedeutet das konkret?
Das bedeutet konkret, dass zum Beispiel also der sogenannte Wohlstand gemessen in Geldeinheiten, so wie jetzt, ja, also der Jahreswert der Güter und Dienste bezogen auf die Bevölkerung eines Landes, dass der abnimmt. Konkret in einem kapitalistischen System ist das konkret nur in Gestalt einer massenhaften Verarmung von Menschen eigentlich vorstellbar. Das muss nicht so sein. Aber wenn sozusagen nicht irgendwo, und da hat Mincelli sicherlich recht, wenn er das grundsätzlich betont, wenn es nicht einen geplanten Rückbau gibt von Konsum, was ja nicht heißt Einschränkung von Lebensstandard, dann ist eigentlich nur eine Zunahme von Ungleichheit, von Armut denkbar und auch von Instabilität. Denn es ist auch sicherlich unrealistisch zu meinen, dass die unterprivilegierten Menschen oder auch die sicherlich zum Teil sozusagen absinkende Mittelschicht, dass die das widerstandslos hinnehmen werden, die Verschlechterung ihrer Lage.
Wie siehst du das? Also sozusagen, findest du dich mit ihm d'accord, was das anbelangt? Oder
siehst
du da Abweichungen? Oder,
wo ich Abweichungen sehe, ist vielleicht am ehesten in der Frage des staatlichen Handelns. Bei Mincelli scheint mir doch ein nicht gerechtfertigter Optimismus in den Staat durchzuscheinen. Also er schreibt immer wieder von sozialistischen Regierungen, von einem sozialistischen Staat, von einer Weltregierung. Also er meint, dass Sozialismus heißt, dass es eine Weltregierung gibt. Es kann sein, dass er vielleicht in diesem Punkt nicht so in die Tiefe gegangen ist wie in anderen Fragestellungen. Ich würde sagen, dass sozusagen dieser abgehobene Entscheidungsapparat, den der Staat darstellt, mit all seinen Gewaltmitteln, die er in seinen Händen vereint, dass der selbst Teil des Problems ist und weniger Teil der Lösung. Und von einer Weltregierung würde ich mir eher Schlimmes erwarten, sollte sowas überhaupt denkbar sein, was ich auch nicht glaube, denn die Staaten stehen ja in Konkurrenz zueinander, genauso wie die Betriebe der Weltwirtschaft. Also ich würde eher Hoffnung setzen in den Aufbau einer solidarischen Ökonomie von unten, aber nicht in eine Top-Down-Lösung, wie er das möglicherweise sich vorstellt. Er geht aber nicht besonders konkret darauf ein.
Und wie wäre so eine Button-Up-Entwicklung denkbar, also sozusagen aus der Region in die Globalität? Oder so?
Es gibt sicherlich viele Fragen, gerade der Klimawandel ist eine, die nach einer globalen Koordination von Hilfsdiensten oder von Energie- und Stoffflüssen verlangen. Allerdings muss die ja nicht so gedacht sein, dass hier wiederum die bestehenden Staaten zusammenarbeiten, was sie erstens ohnehin nicht tun und zweitens mit bekanntermaßen keinem Erfolg. Das heißt, eine Alternative von unten müsste immer lokal ansetzen, aber gleichzeitig die globale Perspektive im Auge behalten. Es ist natürlich schwer zu sagen oder überhaupt nicht zu formulieren als ein Programm im Sinn von, schaut her, wir haben eine Lösung, tut doch. Es ist aber ein bisschen besser vorstellbar, was gemeint sein kann, wenn man sich konkrete Krisen in der Vergangenheit ansieht. Und Minchi Lee geht auf diese Lernerfahrungen eigentlich nicht ein, weil, wie gesagt, die Perspektive bei ihm gar nicht so im Fokus steht, sondern eher die Kritik der Vorstellung, dass das wirtschaftliche Wachstum und der Kapitalismus ewig weiter bestehen, das bestreitet er. Aber eine interessante massenhafte Lernerfahrung stellt Argentinien dar. Nach 2000, 2001 hat es ja dort einen massiven wirtschaftlichen Zusammenbruch gegeben. Ein großer Teil der Mittelschicht ist in die Armut abgesunken und es war sehr spannend dort zu sehen, dass die Menschen nicht, wie man befürchten hätte müssen, die Konkurrenz intensiviert haben oder zu offener Gewalt übergegangen sind. Bürgerkriegsszenario wie in Jugoslawien beispielsweise wäre genauso denkbar gewesen. Das ist in Argentinien nicht eingetreten, sondern die Menschen sind tatsächlich, wie man das in Filmen sieht, die diese Ereignisse dokumentieren, auf die Straße hinausgegangen, haben sich in Parks getroffen, haben begonnen miteinander zu sprechen. Jemand, der diese Entwicklung in Argentinien leibhaftig sozusagen mitverfolgt hat, der sagt, und an diesem Tag, als sozusagen da eine Demonstration losging, da lernte ich die großen Unbekannten kennen, nämlich meine Nachbarn. Das heißt, die Menschen, die dort in Argentinien extrem vereinzelt waren, hat ja Militärdiktatur gegeben und Argentinien war immer ein Vorzeigeland des Neoliberalismus, die haben plötzlich völlig spontan und unerwartet zu einer Kooperation gefunden. Das heißt, was haben sie gemacht? Betriebe sind besetzt worden, die von den Unternehmern aufgegeben worden sind, entweder weil Verluste gemacht worden waren oder weil die Profitziele nicht erreicht worden sind. Es hat Versuche gegeben, Tauschkreise aufzubauen, die an Grenzen gestoßen sind, auch muss man sagen. Also dieser große, riesige Tauschkreis, der in Argentinien entstanden ist, der konnte das lebensnotwendigste Lebensmittel nämlich nicht zur Verfügung stellen. Es sind aber interessante Lernerfahrungen für sehr viele Menschen dort generiert worden und was weiter besteht und es wird interessant sein zu sehen, ob die Menschen in Argentinien in der jetzigen Krise an diese Lernerfahrungen anknüpfen können. Was weiter besteht, sind viele besetzte Betriebe, die als Genossenschaften geführt werden und überhaupt sehr viele Kooperativen, die von teilweise erwerbslosen Menschen aufgebaut worden sind, teilweise aber auch von Leuten, die sozusagen auch die Nase voll hatten von kapitalistischem Arbeitsleben.
Nochmal abschließend vielen Dank für
Exkurs.
Exkurs, genau, für diese kleine Extempore. Aber ich meine, was ist hier? Er sitzt irgendwie in den USA. Ist er abgekoppelt von den Verhältnissen in China so ein bisschen? Oder ist
die Lebensgeschichte.
Sehr theoretisch oder hat den guten historischen Überblick, aber so den Blick auf die konkreten Verhältnisse fehlen mir. Interessiert ihn das gar nicht? Oder ist er, was ist das für eine Uni? Hattest du mir schon am Telefon, ist es in der Wüste in Utah, sitzt er da irgendwo in der Uni oder was ist das für ein ist das ja. Ein Think Tank oder
also Minchi Lees Lebensgeschichte ist sehr interessant, er beschreibt sie im Vorwort. Er war eben Student an einer Universität in Beijing, die neoliberale Wirtschaftstheorie gelehrt hat und war damals Teil der Studentenbewegung, die also am Platz des Himmlischen Friedens eben eine vernichtende Niederlage erfahren hat. 1989 und Minchi Lee hat eigentlich einen radikalen Schwenk gemacht. Er war Teil dieser Studentenbewegung und beschreibt sie als eine im Prinzip neoliberale Bewegung. Das heißt, die gängige Vorstellung unter den Studierenden, auch bei ihm, war, ja, die Arbeiter sind faul, sie haben zu viel soziale Sicherheiten, sind ineffizient, der Staat mischt sich viel zu sehr ein und das, was es braucht, um Chinas Macht wiederherzustellen, denn China war sehr mächtig vor dem Aufstieg des kapitalistischen Weltsystems und ich denke, das ist bei den Menschen in China, wenn man auch chinesische Autorinnen und Autoren liest, auch relativ stark spürbar, also ein ziemliches Selbstbewusstsein dieser Leute auch. Das war also bei den Studenten auch sehr spürbar, vor allem im Vergleich zu Japan, Südkorea, wo man gesehen hat, okay, die prosperieren, China hinkt da hinterher. Die Studenten wollten das quasi nicht auf sich sitzen lassen und haben gemeint, okay, weniger Staat, man muss die Arbeiter den sozialen Risiken aussetzen, soziale Sicherheiten abbauen. Also alles das, was wir auch hierzulande als Neoliberalismus kennen, war das Credo der Studierenden. Und das war eigentlich der ideologische Kern der Studentenbewegung in China. Nun waren aber auch viele Arbeiter unzufrieden in China und haben sich dieser Studentenbewegung aus einem Missverständnis heraus, schreibt Li, quasi angeschlossen. So laufen soziale Prozesse ja auch ab, also verschiedene Leute treffen sich aus verschiedenen Gründen, obwohl sie oft gar nicht gut zusammenpassen. Der Punkt war, dass hier die Chance bestanden hätte, sagt Li, tatsächlich eine revolutionäre Umwälzung in Richtung tatsächlichen Sozialismus in China zu bewerkstelligen. Nur die Studenten waren nicht in der Lage und auch nicht willens, sich tatsächlich die Anliegen der Arbeiter zu eigen zu machen, und stattdessen sind massenhaft Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich mit Studierenden solidarisiert hatten, umgebracht worden. Die Studenten sind natürlich relativ locker davon gekommen, die haben sich einfach zurückgezogen dann aus diesen Auseinandersetzungen und haben ihre Karrieren dann gemacht, ein bisschen zurückgetreten von ihren Forderungen. Gut, zu Li jetzt. Li hat einfach gesehen, diese Bewegung hatte viele Hoffnungen mobilisiert, ist aber geschlagen worden, und ihn hat interessiert, was geht da eigentlich wirklich ab. Und er sagt, er hat dann eigentlich einen ideologischen und auch theoretischen Schwenk gemacht hin zum Marxismus, hat dann einen Vortrag gehalten an der Universität in Beijing, ist dann verhaftet worden, ist 2 Jahre im Gefängnis gesessen dafür. Er hat gemeint, das war einfach ein radikaler Einschnitt in seinem Leben aus 2 Gründen. Erstens einmal war er wirklich mit Menschen aus der Unterschicht erstmals auf engem Raum lange Zeit zusammen und lernte deren Denken und Lebenswelt kennen, denn er stammt aus einer eher begüterten Familie. Und er hatte genug Zeit zu lesen, also den Marx hat er vielfach gelesen und auch andere theoretische Werke. Und er hat dann nach seiner Haftstrafe sehr offensiv Kontakt aufgenommen mit Linken in China, die also in Opposition zur KP stehen und sich teilweise auf Mao berufen, auf alle Fälle nicht also in diese Parteilinie einordnen lassen. Und er sagt, er hat also ganz China bereist und hat vor allem auch versucht, die konkreten Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort kennenzulernen. Er hat auch ein Buch geschrieben über Klassenstrukturen in China, hat sich also recht intensiv mit dieser Situation auseinandergesetzt. Li denkt, anders als ich sozusagen so soziale Veränderungsprozesse begreifen würde, ich sage gar nicht, dass meine Sichtweise hier richtig ist, denkt hier anders und denkt eher, sage ich mal, politisch. Er bezeichnet sich selbst auch als Maoisten, das heißt weniger im Aufbau von meinetwegen lokalen Alternativen, wie ich das für sehr wichtig halten würde oder noch machbar halte und wie das auch gemacht wird, sondern im Sinn einer großen sozialen Bewegung, die quasi Produktionsverhältnisse gleich im gesamtgesellschaftlichen Maßstab umwälzt. Der Maoismus hat immer von dieser Vorstellung gelebt, dass es eigentlich um eine ständige Auseinandersetzung geht mit den Kräften der Beharrung und mit den kapitalistischen Kräften. Li zitiert Mao selbst, der offensichtlich realistisch genug war zu sagen, sollten sich die kapitalistischen Kräfte in China durchsetzen, dann wäre sozusagen von den sozialistischen Elementen in China sehr rasch nichts mehr übrig. Und die Entwicklung nach seinem Tod hat ihn eigentlich bestätigt. Das ist so ganz spannend im Prinzip, dass Mao offensichtlich gesehen hat, dass China kein sozialistisches Land darstellt, sondern in einem inneren Widerspruch lebt. Das heißt, nach wie vor gibt es Unternehmerinteressen, beziehungsweise haben sich diese Unternehmerinteressen transformiert in einen Parteiapparat, der sozusagen wiederum wirtschaftlichen Überschuss abpresst und abschöpft und für seine privaten Zwecke nutzt. Also Mao war da sehr bewusst, dass es diese Widersprüchlichkeit gibt, aber hat gemeint, man muss einfach diese Selbstorganisation der Arbeiterinnen und der Arbeiter stärken und eine langfristige Transformation bewirken. Li denkt in diesen Kategorien also sehr, wie soll ich sagen, sehr großräumig. Ich würde sagen, die lokalen Alternativen sind auch sehr wichtig.
Okay, gut, vielen Dank.
Zum Elfen gequatscht?
Nee, das ist super.
Kannst du ein bisschen was rausschneiden?
Ja, auf jeden Fall. Das war gut, war auch gut, diesen Bogen zu schlagen nach Argentinien mal und so. Ich glaube, das ist für den Zusammenhang jetzt im Moment erstmal ausreichend, weil, kennst du Han Dongfang, sagt dir der Name was? Das ist ein Arbeiterführer, der jetzt mittlerweile in Hongkong lebt, den China auch lange im Gefängnis gehalten hat und